HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
3, 2. Hochauflösende Grafik auf dem Bildschirm. Der Spieler streift durch ein virtuelles Verlies. Vor sich ein schnell bewegliches Ziel. Das muss ausgeschaltet werden.
Früher haben Videospiele einsam gemacht. Mittlerweile sind sie für einen Großteil der Menschen die letzte Form der Kommunikation mit Fremden.
Ich habe Freunde, mit denen spiele ich auch Fußball und so. Aber alles zu seiner Tageszeit. Ich zocke etwas viel, manchmal bis zu 7-8 Stunden am Tag. Wegen der Schule ist das nicht immer unproblematisch.
90% of children do play video games. But when the kids
Es stimmt, ca. 90% der Kinder spielen Videogames. Aber wer sitzt an der PlayStation, wenn die im Bett sind?
Mittlerweile sollen ja sogar Liebesbeziehungen auf diese Art und Weise entstanden sein. Und mal ehrlich, gibt es eine höhere Form der Liebe, als sich gegenseitig per FIFA-Mehrspielermodus eine WM-Klatsche nach der anderen zu verpassen?
RHC-Notrufzentrale, welche Art Notfall liegt vor?
Ich heiße Harper Pendrell. Ich habe gerade eine junge Frau gefunden. Sie scheint sehr krank zu sein. Überall ist Blut. Ich glaube, sie hat das Yelltown-Fieber.
Schwierig wird es dann nur, wenn das erste Date auf der Gamescom stattfindet und man vergessen hat, welches Cosplay-Kostüm der andere jetzt überhaupt angezogen hat.
Tja, von wegen ein Tisch in der Mitte, ein Brett mit Figuren und Menschen, die sich Blickkontakt zueinander darüber beugen. So haben viele von uns noch das Gesellschaftsspiel nach dem Motto Mensch, ärgere dich nicht quasi mit der Muttermilch aufgesogen, lange ist's her. Dass immer mehr Menschen heutzutage ganz anders spielen, dass ihre Spiele Games heißen und dass der Markt für diese Spiele längst gigantische Ausmaße angenommen hat, das haben von den übrigen längst nicht alle auf dem Schirm, im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei vereinigt doch der Computerbildschirm auf einzigartige Weise in sich Brett- und Spielfiguren und die Spiele, die über diesen Schirm gehen, vereinigen ihre Teilnehmer, ohne dass die um einen und denselben Tisch versammelt sein müssen. Immer größer wird der Markt der Computerspiele und allein schon dieses Wort Computerspiele mit spitzen Fingern anzufassen, wird dem Phänomen bei weitem nicht gerecht. Denn warum sollte nicht auch für Computerspiele gelten, was Schiller einst gesagt hat, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Aber wie man bei jedem Spiel erstmal die Regeln studieren sollte, so empfiehlt es sich auch erstmal genau zu untersuchen, was alles im Spiel ist in der Welt der Games und was diese Games mit uns und aus uns Menschen machen. Die Gamescom in Köln, mit die größte Messe ihrer Art, bietet dafür gerade das Spielfeld. Games People Play – wie Computerspiele die Welt verändern, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wie sehr sich ihrerseits die Welt der Computerspiele verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten, das lässt sich nicht zuletzt auch hören. Denn dass viel Musik in dieser Branche ist, das stimmt mehr denn je auch im wörtlichen Sinne, obwohl davon in den Anfängen der Computerspiele kaum die Rede sein konnte. Tobias Nowak über den langen Weg von der Stille über fiese Geräusche bis hin zur orchestralen Opulenz.
Computerspiele begannen, wie der Film, stumm bzw. von Geräuschen begleitet. Das Urgame Pong musste sich noch mit dem Soundchip begnügen, den Computer in den frühen 70ern als Signalgeber eingebaut hatten. Daran änderte sich lange nichts. In den 80ern konnten die Chips dann bereits Musik erzeugen, Chiptunes, indem sie Töne synthetisch herstellten, also keine schon fertigen Klänge abspielten. Diese Musiksynthese führte zu einem sehr charakteristischen Klangbild. Die Titelmelodie des Abenteuers Legend of Zelda von 1986. Dieser 8-Bit-Sound erfreut sich noch heute großer Beliebtheit. Einige der damaligen Spiel-Soundtracks sind zu Evergreens geworden, denn wegen des begrenzten Tonsystems wurde viel mehr Wert auf eingängige Melodien gelegt. Paradebeispiel: die Titelmelodie von Super Mario Bros. Die heute von großen Orchestern gespielt wird. Der Wegfall aller technischen Hürden durch CDs, potente Prozessoren und Soundkarten lockte spätestens seit der Jahrtausendwende auch immer mehr bekannte Hollywood-Komponisten an, wie Harry Gregson-Williams, Lorne Balfe oder auch Hans Zimmer. Und so wurde, neben Pop, Rock, Jazz oder Funk, der orchestrale Bombast wie im Kino zum Goldstandard für Computerspielmusik, vor allem im Action- und Blockbuster-Bereich. So klingt das jüngste Assassin's Creed ein bisschen griechisch. Und im letzten God of War klingt es irgendwie nach Wikingern. Gemein ist den meisten Spielmusiken in dieser Liga die orchestrale Opulenz. Besonders spannend, nachdem analoge Töne in die digitale Welt Einzug hielten und vielfältige Computerspielmusiken erschufen, kehren die digitalen Töne nun in die analoge Welt zurück. Denn große Orchester in der ganzen Welt nehmen inzwischen regelmäßig für Games auf. Wenn ein Konzerthaus junge Besucher anziehen will, funktioniert ein Computerspielkonzert immer. Game-Suiten verkaufen sich auch als Soundtrack auf CD gut. Zum Beispiel die Greatest Video Game Music des London Philharmonic Orchestra. Hier mit der Titelmelodie der Spielreihe Final Fantasy. Heutzutage komponieren nicht nur namhafte Musiker für Games, sondern sie gewinnen mit ihrer Arbeit auch wichtige Preise. Austin Wintory zum Beispiel erhielt mit dem Soundtrack zum fabelhaften Wüstenwanderspiel Journey die erste Grammy-Nominierung für eine Spielmusik und gewann 2 der renommierten BAFTAs, der britischen Filmmusikpreise.
Soweit Tobias Nowak über den Soundtrack von Computerspielen. Dass auf diesem Sektor mittlerweile auch wirtschaftlich die Musik spielt, lässt sich unter anderem daran erkennen, dass im vergangenen Jahr in Deutschland 4,4 Milliarden Euro mit Computerspielen erwirtschaftet wurden und dass in diesem Jahr voraussichtlich noch einmal gut 10% dazukommen dürften. Hinzu kommt auch, dass in Teilen der Gaming-Szene inzwischen auch Meisterschaften ausgetragen werden, dass Computerspiele in dieser Hinsicht zum E-Sport, zum elektronischen Sport geworden sind und damit zu einem Betätigungsfeld, auf dem sich, wie überhaupt im Sport, auch viel Geld machen lässt. Benedikt Grindel, Spieleentwickler und Studioleiter bei der Spieleentwicklungsfirma Ubisoft Blue Byte. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel haben Computerspiele eigentlich noch zu tun mit den Spielen, bei denen ein Brett mit Figuren auf einem Tisch steht und Menschen um diesen Tisch herum sitzen?
Nun ja, also Computerspiele haben natürlich auch genau wie Brettspiele, die ich an einem Tisch spiele, ein Regelwerk. Das Game Design an sich, was ein Spiel wirklich motiviert, dass ich immer wieder neue Herausforderungen habe, dass ich gemeinsam mit anderen spiele, das ist schon noch gleich. Nur das Medium, das hat sich natürlich deutlich verändert durch, nicht zuletzt jetzt aktuell, durch Online-Spiele, durch Sachen wie Streaming. Es ist noch einfacher, von allen Orten in der Welt gemeinsam zu spielen.
Als Spieleentwickler haben Sie den nationalen Markt in Deutschland im Blick, aber auch den internationalen Markt und die nationalen Märkte anderer Länder. Wie sehr unterscheiden sich denn die Vorlieben für bestimmte Spiele von Land zu Land?
Da gibt es schon Vorlieben, aber ich würde sagen, dass wir inzwischen, zumindest sage ich mal, in dem, was wir so als westliche Welt bezeichnen, von einem sehr konsistenten Markt sprechen. Da sind keine so richtig großen Unterschiede mehr. Klassisch waren in Deutschland gerade Aufbaustrategiespiele sehr beliebt, aber das sehen wir auch inzwischen auf der ganzen Welt. Ich glaube, da sind die Unterschiede geringer geworden.
Sie haben unlängst darauf hingewiesen, dass nur ein geringer Prozentsatz, nämlich nur 4,3% der Spiele, die in Deutschland verkauft werden, auch in Deutschland entwickelt worden seien, dass die Spieleentwicklungsbranche in Deutschland zu klein sei und Sie und andere fordern staatliche Subventionen für die Spielebranche. Aber warum sollte der Staat ausgerechnet die Spielebranche fördern mit Subventionen?
Na, ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, dass nur 4,3% der in Deutschland gelesenen Bücher aus Deutschland kommen, dann würde das jeder sofort verstehen. Und ich glaube, da muss man einfach wissen, dass Computer und Videospiele auch ein Leitmedium der Jugend heute sind. Sie sind ein Kulturgut. Und ich denke, das wäre ganz wichtig, dass wir da mehr haben. Nun ja, ich bin selber in einem Unternehmen, das seit vielen Jahren in Deutschland intensiv investiert. Nur man muss feststellen, dass wir weit hinter dem internationalen Markt herhinken. Und es wäre wichtig, dass wir das aufholen. Alle Länder um uns herum oder sagen wir fast alle Länder um uns herum haben das auch begriffen und unterstützen den Aufbau von neuen Arbeitsplätzen und von Produkten sehr, sehr deutlich. Frankreich und England nenne ich mal als 2 Beispiele. Und die Frage ist einfach, wollen wir, dass dieses Wachstum, was in den nächsten Jahren in der Wachstumsbranche Entertainment passieren wird, auch bei uns passiert? Und da haben wir sehr gute Bedingungen. Nur in einem Bereich hinken wir hinterher. Und da wollen wir ein, wie das so schön heißt, Level Playing Field mit anderen Ländern schaffen.
Aber das wird möglicherweise ja schwierig werden, die Spiele sozusagen in die Nähe von Büchern zu rücken. Zumal es ja da auch Spiele gibt, wo man, Stichwort Ego-Shooter, aus der Ich-Perspektive Leute abknallt im Spiel.
Na gut, ich glaube, dass Diese Diskussion haben wir früher oft geführt. Ich glaube, da gibt es inzwischen doch eine deutliche Aussage und auch viele Forschungsergebnisse, dass diese sogenannten Actionspiele eben im Endeffekt auch Entertainment-Produkte sind. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland mit der USK auch eine hervorragende Institution, die aufpasst, dass gewaltverherrlichende Spiele nicht auf den Markt kommen, dass das auch passt.
Hoffen Sie darauf, dass ein Teil der Gaming-Szene, nämlich der E-Sport, vom Deutschen Olympischen Sportbund mal anerkannt wird, weil das dann ein Argument für staatliche Förderung sein könnte, die dann wiederum der ganzen Branche zugutekommen würde?
Ich glaube, dass E-Sports ein Phänomen ist, das sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln wird. Ich denke, da ist es Zeit, dass die Sportverbände reagieren, weil sonst wird die Zeit an ihnen vorbeilaufen. Wenn man sich heute E-Sports-Events anschaut, das ist Sport, das ist schon angekommen. Die Frage ist, ob es die Verbände rechtzeitig merken.
Wobei ja die Gaming-Szene nicht nur und wahrscheinlich sogar nur zu einem kleineren Teil aus Leuten besteht, die Gaming als E-Sport betreiben, die Meisterschaften austragen, dafür fast rund um die Uhr trainieren und als Profis sogar Geld damit verdienen. Sind das nicht doch zwei verschiedene Welten? Diese Welt, die ich gerade skizziert habe, und andererseits die Welt derjenigen, die vielleicht mal in der U-Bahn auf dem Smartphone spielen.
Natürlich, aber das ist ja so ähnlich wie bei vielen anderen Sportarten auch. Es gibt viel, viel mehr Fans von Fußballvereinen als Bundesliga-Fußballer oder auch Fußballer im Allgemeinen. Und ich denke, die E-Sporter, da ist es ganz genauso, wenn sie zu einem E-Sports-Event gehen. Das sind gar nicht unbedingt alles Leute, die dieses Spiel auch privat spielen. Das sind ganz viele wirklich einfach Fans von den jeweiligen Sportlern, die dort sind. Und da wird inzwischen auch durchaus Leistungssport betrieben.
Gibt es eigentlich vom Ansatz und vom Inhalt her grundsätzliche Unterschiede zwischen einerseits Spielen, die zum Beispiel in der U-Bahn auf dem Smartphone gespielt werden, und andererseits Spielen, mit denen man E-Sport-Meisterschaften austragen kann? Bedienen Sie da in völlig unterschiedlicher Weise als Spieleentwickler?
Wir sind natürlich Spieleentwickler, und da ist E-Sports wird ja vor allen Dingen durchgeführt von großen Firmen, wie zum Beispiel der ESL aus Köln. Das ist eigentlich, sage ich mal, ein Aspekt sicherlich der Branche insgesamt, aber das ist gar nicht unser Kerngebiet. Und welches Spiel es dann wirklich schafft, bei den Ligen, die zum Beispiel von der ESL veranstaltet werden, wirklich erfolgreich zu sein, das findet gar nicht mehr direkt in unserer Welt statt. Das ist auch immer eine ganz spannende Frage, ob ein Spiel wirklich den Schritt zum E-Sport schafft. Das haben zum Beispiel Spiele wie FIFA geschafft, wo ich wirklich Fußball spiele. Das haben aber auch zum Beispiel Spiele wie Rainbow Six Siege aus unserem Hause geschafft. Aber es gibt sogar eine E-Sports-Liga mit dem Landwirtschaftssimulator. Das kann man aber ganz schwer voraussagen und ganz schwer planen. Da würde ich wirklich dann nochmal mit der ESL an ihrer Stelle sprechen. Ich glaube, die sind da viel kompetenter als ich.
Benedikt Gründel, Spieleentwickler und Studioleiter bei der Spieleentwicklungsfirma Ubisoft Blue Byte. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Games People Play, wie Computerspiele die Welt verändern. Computerspiele als Sport anzuerkennen, das mag manchen oder auch vielen von uns abwegig erscheinen, aber manche oder viele finden es auch abwegig, Schach als Sport zu betrachten. Ebenfalls ein Spiel mit vergleichsweise wenig Körpermotorik, in dem aber nichtsdestoweniger auch sportliche Meisterschaften ausgetragen werden. In seiner Schachnovelle stellt uns Stefan Zweig einen Mann vor, der ganz für sich allein Schach spielt. Und zwar wohlgemerkt nicht am Computer, denn der Schachcomputer war ja vor etwa 80 Jahren, als die Novelle erschien, noch gar nicht erfunden. Nein, dieser Mann namens Dr. B. beginnt während der Einzelhaft in einer Gefängniszelle in seinem Kopf Schachpartien durchzuspielen. Eine gedankliche Leistung, die offenbar ein sehr gutes Training gewesen ist, denn Jahre später, als er wieder in Freiheit ist und gegen den Schachgroßmeister Centovic antritt, lässt Dr. B. diesen Gegner nicht nur seine Überlegenheit, sondern auch seine Ungeduld spüren.
Darf ich Sie bitten, nicht zu trommeln? Es stört mich. Ich kann so nicht spielen.
Ha!
Lachte Dr. B. kurz. Das sieht man! Centovics Stirn wurde rot. Was wollen Sie damit sagen? Fragte er scharf und böse. Dr. B. lachte abermals knapp und boshaft. Nichts, nur dass Sie offenbar sehr nervös sind. Centovic schwieg und beugte seinen Kopf nieder. Erst nach 7 Minuten tat er den nächsten Zug, und in diesem tödlichen Tempo schleppte sich die Partie fort. Centovic versteinte gleichsam immer mehr. Schließlich schaltete er immer das Maximum der vereinbarten Überlegungspause ein, ehe er sich zu einem Zug entschloss. Mit einem stieren und fast irren Blick ins Leere vor sich starrend, murmelte er ununterbrochen unverständliche Worte vor sich hin. Entweder verlor er sich in endlosen Kombinationen, oder er arbeitete, dies war mein innerster Verdacht, sich ganz andere Partien aus, denn jedes Mal, wenn Centovic endlich gezogen hatte, musste man ihn aus seiner Geistesabwesenheit zurückmahnen. Dann brauchte er immer eine einzige Minute, um sich in der Situation wieder zurechtzufinden. Immer mehr beschlich mich der Verdacht, er habe eigentlich Centovic und uns alle längst vergessen in dieser kalten Form des Wahnsinns, der sich plötzlich in irgendeiner Heftigkeit entladen konnte. Und tatsächlich, bei dem 19. Zug brach die Krise aus. Kaum, dass Centovic seine Figur bewegt, stieß Dr. B. plötzlich ohne Recht auf das Brett zu blicken seinen Läufer drei Felder vor und schrie derart laut, dass wir alle zusammenfuhren: »Schach! Schach dem König!«
Und vielleicht auch Schach dem, dessen Nerven gerade mitten in der Schachpartie verrückt zu spielen scheinen. Wir werden es noch erfahren. Intensives Spielen bleibt eben nicht ohne Wirkung auf unser Inneres. Das gilt auch für Computerspiele, denen wir uns jetzt wieder zuwenden. Welchen Einfluss sie haben können auf das, was sich in unserem Hirn abspielt, das hat sich unsere Reporterin Silke Hasselmann erklären lassen.
Three, two, hochauflösende Grafik auf dem Bildschirm. Der Spieler streift durch ein virtuelles Verlies. Vor sich ein schnell bewegliches Ziel. Das muss ausgeschaltet werden durch eine Laserwaffe. Wer nicht aufpasst, wird selbst erledigt. Virtuell sterben und neu starten, statt das nächste Level zu erreichen, das ist das Schlimmste für Action-Gamer. Und wer ist das? Daphne Bavelier von der University of Rochester mag es, ihre Hörer zu überraschen.
It's true. 90% of children do play video games. But when the kids
Es stimmt, ca. 90% der Kinder spielen Videogames. Aber wer sitzt an der PlayStation, wenn die im Bett sind? Das sind sie. Das Durchschnittsalter beträgt 33 Jahre und nicht 8. Und bald wird die größte Spielergruppe aus älteren Erwachsenen und Rentnern bestehen. Du lieber Himmel, glaubt da so mancher, hörenden Verblödung und Verkümmerung durch Video- und Computerspiele nie auf? Nun, sagt die Hirnforscherin Bavelier, wie alles, was man einseitig und exzessiv betreibt, kann auch Dauerzocken negative Folgen haben, aber dass sprachliche Fähigkeiten deswegen verloren gehen, gehören nicht dazu und überhaupt.
So as a team of brain scientists, what we're trying to understand is how we can help people learn better.
Unser Team will herausfinden, wie wir Menschen helfen können, besser zu lernen. In diesem Zusammenhang bringen wir unsere Testpersonen mit Videospielen zusammen, genauer gesagt mit Hochgeschwindigkeits-Action-Spielen, oft sogar mit Ego-Shootern. Denn wir haben durch Zufall bereits herausgefunden, dass gerade Action-Spiele positive Folgen haben können.
So some of the example is that they help us see better, not because they change vision in our eyes.
So helfen sie uns besser zu sehen, und zwar nicht, weil unsere Augen unmittelbar schärfer gucken können, sondern weil diese Actionspiele der zuständigen Hirnregion helfen, die zugelieferten Informationen besser zu nutzen und zum Beispiel schneller ein komplexes Geschehen und Details zu erfassen. Ego-Shooter können sich auch sehr gut konzentrieren, sonst fliegen sie ja rasch raus, und sie können extrem schnell von einer Aufgabe auf eine andere umschalten. Sogenannte Medien-Multitasker, die ständig gleichzeitig Musik hören, im Internet surfen und parallel texten, halten sich für besonders gut darin, aber das stimme nicht. Vergleiche haben ergeben, Media-Multitasker haben deutlich größere Konzentrationsprobleme und kleinere Aufmerksamkeitsspannen als Nichtspieler. Die Kontrollgruppe der Action-Spieler wiederum war bei diesen Fähigkeiten am besten von allen, denn diese Fähigkeiten werden bei den Games gefragt und ihr Gehirn entsprechend trainiert.
Oh, dude, that lightning strike. That saved my life so much.
Nun haben sich kürzlich in den USA rund 20 Unternehmen und Behörden wie die Weltraumagentur NASA zusammengeschlossen, um das enorme Potenzial von Videogames positiv zu nutzen. Wäre doch großartig, wenn junge Leute mit der gleichen Ausdauer und Hingabe lernen würden. Vielleicht kann man Videogames dafür nutzen. Doch wie das Belohnungssystem im menschlichen Hirn ansprechen, aber den pädagogischen Zeigefinger weglassen, und kann die Rechnung Call of Duty minus Ballern aufgehen?
We're venturing in a very interesting application of seeing whether we can help young children.
Wir fangen gerade mit einer sehr interessanten Anwendung an, um herauszufinden, ob wir jungen Kindern beim Erlernen der Mengenunterscheidung helfen können. Wir wollen dafür ein Videospiel entwickeln, das dieses Bauchgefühl anspricht, das uns zum Beispiel sagt, in welcher Kassenschlange wohl die meisten bzw. die wenigsten Leute stehen. Unsere Forschung gibt Anlass zu der Annahme, dass Computer-Action-Spiele diese Fähigkeit verbessern, auf der später mathematische Fähigkeiten aufbauen, aber dazu ist noch viel Forschung nötig.
We can have an impact on school mathematics, but this is a proposal. We're designing the game and we need to test it.
3, 2, 1, fight. Übrigens, viel hilft nicht viel, das ist bereits wissenschaftlich erwiesen. Ob kommerzielle Spiele oder pädagogisch wertvolle, lange hintereinander zocken ist nicht gut. Unser Gehirn braucht Pausen, jedenfalls wenn es lernen soll. Darüber werden viele Spieler natürlich nur bitter lachen. Sie können ja gerade nicht aufhören, weil sie sonst ihre hart erarbeiteten Punkte oder Level auf einen Schlag verlieren würden. Doch es gibt Hoffnung. Die Spieleindustrie ist dabei, hier und da bereits Game Loops einzubauen, die die Spieler ausdrücklich dafür belohnen, eine Pause zu machen oder in der realen Welt aktiv zu sein.
Und in der realen Welt, das haben wir ja gerade von der Kollegin Silke Hasselmann gehört, lassen sich die Fähigkeiten und Mechanismen, die beim Spielen, und zwar auch bei Computerspielen, gebraucht werden, durchaus anwenden, wenn es darum geht, Alltagsaufgaben zu bewältigen. Und so erscheint es durchaus sinnvoll, Alltagsaufgaben spielerisch zu betrachten. Natürlich gibt es für diesen Ansatz auch schon einen Fachbegriff. Er heißt Gamification, auf Deutsch vielleicht Verspielerung oder so ähnlich. Und genau damit beschäftigt sich Roman Rackwitz, Inhaber einer Gamification-Agentur. Guten Abend.
Hallo.
Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an Tom Sawyer, der einen Zaun streichen soll und dazu keine Lust hat, aber er schafft es gleich, mehrere seiner Freunde dazu zu bringen, die Arbeit an seiner Stelle zu erledigen. Und zwar einfach dadurch, dass er den Eindruck erweckt, als sei das Streichen eines Zauns so spannend wie ein Spiel. Dadurch wird das Zaunstreichen für die anderen interessant und sie stehen Schlange, weil jeder mal streichen will. Ist Tom Sawyer in Sachen Gamification ein Vorbild für Sie?
Also ich denke, er hat auf jeden Fall, ob bewusst oder unbewusst, erkannt, wie wir Menschen funktionieren, was uns triggert, wie gewisse Aktivitäten eventuell designt oder dargestellt sein sollten, dass sie einfach unserem Gehirn entsprechend positiv gegenübertreten und wir sagen, hey, wollen wir mal ausprobieren, wollen wir wissen, wie es geht, lass mich mal mitmachen.
Welche spielerischen Mechanismen eignen sich denn zur Übertragung auf Alltagsaufgaben?
Das Interessante ist, wenn wir uns überlegen, wann der Mensch spielt oder in welchen Umgebungen er spielt oder sich spielähnlich verhält. Da sind natürlich Videospiele ein natürlich super erfolgreiches Beispiel. Man kann natürlich auch Brettspiele nehmen. Es muss nicht digital sein. Man kann sogar freiwillige Aktionen wie Sport oder Hobbys nehmen und diese dabei untersuchen. Und die haben alle sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Eine der größten und faszinierendsten Dinge dabei ist eigentlich, dass es immer um Arbeit geht. Es geht immer um Aufgaben, es geht immer um Herausforderungen. Es ist nichts leicht in den ganzen Dingen. Und genau das scheint, wenn es auch noch um nachhaltige Engagement geht, die Leute dabei zu halten, scheint das ein großer Faktor zu sein. Wir wollen gerne was leisten. Wir wollen gerne wissen, da gibt es eine Herausforderung. Ich habe noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Und genau daraus entsteht am Ende das Glücksgefühl und die Freude, wenn man eben schafft, sagt, wow, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und gleichzeitig kommt dabei dieses Aha-Gefühl, ah, so funktioniert es. Und dann ist das Spannende, das Gehirn will eigentlich dann sofort sagen, so, wo ist das Nächste, wo kann ich das gerade Gelernte anwenden, geht mir die nächste Herausforderung.
Sind denn Computerspiele von ihrem Charakter her geeigneter oder weniger geeignet als herkömmliche Spiele, um genau diesen Mechanismus sich nutzbar zu machen, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Also bei diesem Mechanismus glaube ich, also speziell auf den genommen, sind die Spiele nicht geeignet. Da sind alle Spiele gleich und egal ob jetzt offline oder nicht, da geht es ein bisschen um die Story, um die Mechaniken und andere Dinge. Wo Videospiele oder digitale Medien auf jeden Fall Vorteile haben, sind zum Beispiel, wenn es um das schnelle Feedback geht und auch das individuelle Feedback. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in allen Aktivitäten, die wir machen. Wir wollen sehr schnell erkennen, war das richtig oder falsch. Es sollte natürlich auch wirklich uns persönlich ansprechen, eben, dass wir merken, okay, das ist eine Aktivität, die auf mich perfekt abgestimmt ist. Und das ist einer der wichtigsten Dinge, Spiele passen sich sehr, sehr gut den Usern an. Also die haben wirklich die Fähigkeit, es geht nicht darum zu sagen, ich überfordere dich nicht, aber ich unterfordere dich auch nicht. Also ich sorge dafür, dass es immer spannend ist, meistens sogar knapp über der Grenze deiner Fähigkeiten, sodass du immer dieses hast, ah, beim nächsten Mal schaffe ich es. Und in einer digitalen Aktivität, wenn ich ein digitales Spiel habe, habe ich natürlich viel bessere Möglichkeiten, diese Anpassung möglichst in Echtzeit zu gestalten.
Gibt es denn Erfahrungswerte, ob Menschen tatsächlich in ihrem Verhalten beeinflusst werden, positiv beeinflusst werden, Alltagsaufgaben bewältigen zu können, wenn sie entsprechende Videospiele regelmäßig spielen?
Also, wenn Sie, sagen wir es mal so, es gibt nein, also das glaube ich nicht oder das wüsste ich bisher noch nicht, dass wenn ich Videospiele spiele, irgendwelche automatisch davon abgetrennte Alltagssituationen interessanter sind. Es geht vielleicht darum, dass ich mir Fähigkeiten aneigne beim Spielen, die ich wiederum im Alltag eher gebrauchen kann. Das haben wir im Job schon sehr oft erlebt. Das Militär war eines der frühesten, die erkannt haben, dass Leute, die sehr gut im Bereich Flugsimulator sind, meistens bessere Reaktionen haben, bessere Hand-Augen-Koordination haben als echte Piloten, um sich das dann zunutze zu machen. Aber diese Fähigkeiten, wenn die im Alltag auch notwendig sind, dann kann das durchaus ein geeignetes Trainingstool sein.
Wenn man Alltagsaufgaben als Spiel betrachtet, das würde man ja unter Umständen tun, wenn man sich da Mechanismen aus dem Spiel zu eigen macht und nutzbar macht, dann kann das ja auch kontraproduktiv sein. Denn wer spielt, nimmt ja das, was er spielt, oft entweder nicht ernst genug oder zu ernst. Wo also stößt Gamification an Grenzen?
Ich glaube, Gamification kommt sehr schnell da an seine Grenzen, wo es um Aufgaben geht, die an für sich nicht interessant sind. Also wo ich sage, es gibt keinen Sinn dahinter, ich muss sie halt machen.
Ja, das Zaunstreichen zum Beispiel ist ja nicht interessant, ne?
Es geht um den Kontext, genau, also das stimmt. Der Punkt ist, da war die Story ein bisschen dahinter, so, kriege ich Zugang, lässt er mich streichen? Also, ja, das ist okay. Eine der Möglichkeiten. Aber zum Beispiel, nur weil ich, weil es Punkte im Spiel gibt, die dort als Feedback-Mechanismus funktionieren und ich gebe mir zum Beispiel Punkte im Alltag, damit ich die Spülmaschine besser einräume, das wird nicht funktionieren, weil das hat null, da steht kein Zusammenhang, keine Story dahinter.
Roman Rackwitz, Inhaber einer Agentur für Gamification, die Übertragung von Mechanismen aus der Welt des Spiels, gerade auch des Computerspiels, auf die Bewältigung von Aufgaben im Alltag. Vielen Dank. Kommen wir an diesem Punkt nochmal auf die Schachnovelle von Stefan Zweig zurück, zu Dr. B., dem Mann, der während einer Einzelhaft im Gefängnis Schachpartien virtuell im Kopf durchgespielt hat und der jetzt in der realen Welt eine Schachpartie gegen den Großmeister Centovic bestreitet. Mitten in dieser Partie hat Dr. B. gerade laut gerufen: Schach dem König.
Wir blickten in der Erwartung eines besonderen Zuges sofort auf das Brett. Aber nach einer Minute geschah, was keiner von uns erwartet. Centovic hob ganz, ganz langsam den Kopf und blickte, was er bisher nie getan, in unserem Kreise von einem zum anderen. Er schien irgendetwas unermesslich zu genießen, denn allmählich begann auf seinen Lippen ein zufriedenes und deutlich höhnisches Lächeln. Erst nachdem er diesen seinen uns noch unverständlichen Triumph bis zur Neige genossen, wandte er sich mit falscher Höflichkeit unserer Runde zu. »Bedauere, aber ich sehe kein Schach. Sieht vielleicht einer von den Herren ein Schach gegen meinen König?« Wir blickten auf das Brett und dann beunruhigt zu Dr. B. hinüber. Centovics Königsfeld war tatsächlich, ein Kind konnte das erkennen, durch einen Bauern gegen den Läufer völlig gedeckt, also kein Schach dem König möglich. Wir wurden unruhig. Sollte unser Freund in seiner Hitzigkeit eine Figur daneben gestoßen haben, ein Feld zu weit oder zu nah? Durch unser Schweigen aufmerksam gemacht, starrte jetzt auch Dr. B. auf das Brett und begann heftig zu stammeln. »Aber der König gehört doch auf F7. Er steht falsch, ganz falsch. Sie haben falsch gezogen. Alles steht ganz falsch auf diesem Brett. Der Bauer gehört doch auf G5 und nicht auf G4. Das ist doch eine ganz andere Partie.«
In diesem Moment beginnen bei Dr. B. augenscheinlich die virtuelle und die reale Welt auf ungesunde Weise zu verschwimmen. Wie sie ausgeht, die Schachnovelle von Stefan Zweig, das werden wir noch erfahren. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Games People Play, wie Computerspiele die Welt verändern, so haben wir diesen Tag genannt. Natürlich sind Computerspiele auch geeignet, unsere Sicht auf die Welt zu prägen und zu beeinflussen. Und deshalb ist es umso wichtiger, darauf zu schauen, welches Bild von der Welt Computerspiele vermitteln. Welches Frauenbild zum Beispiel. Umfragen besagen, dass 82% der Gamerinnen das Frauenbild in vielen Computerspielen weder angemessen noch zeitgemäß finden. Von den befragten Gamern insgesamt wünschen sich 49% der Frauen und 38% der Männer mehr starke weibliche Figuren in den Computerspielen. Professor Linda Breitlauch, Medienwissenschaftlerin und Professorin für Game Design an der Universität Trier. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie nehmen Sie das Frauenbild in Computerspielen wahr?
Ja, so betrachtet auf die letzten 10, 20 Jahre hat sich da unglaublich viel geändert. Wir finden also eigentlich schon deutlich stärker und häufiger starke Frauen, starke Charaktere in Computerspielen. Aber es ist natürlich richtig, das ist noch nicht flächendeckend angezogen worden. Also es ist noch nicht gleich auf und das Klischee hat sich deswegen noch nicht komplett überholt.
Wie weit entspricht denn das Frauenbild in Teilen noch dem Klischee in den Computerspielen? Was sind so die Züge eines Frauenbilds, das man eigentlich hinter sich lassen möchte?
Also kritisiert wird natürlich immer so die Darstellung in zum Beispiel fiktionalen Welten, wenn Frauen übermäßig sexualisiert beispielsweise dargestellt werden, wo es nicht unbedingt nachvollziehbar ist, was das Äußere angeht. Kriegerinnen, etwas zu kurzen Rücken zum Beispiel. Das wird durchaus und auch gewissermaßen zu Recht kritisiert. Betrifft allerdings Männerstereotypen, das muss man sagen, natürlich ganz genauso. Aber auch wie gesagt, also gerade die neuen Titel, die jetzt auf den Markt kommen, haben sich da schon deutlich angepasst und das Bild auch deutlich verändert.
Olaf Meib, Mitglied im Präsidium des Branchenverbandes Bitkom, sagt auch, das Frauenbild werde sich in den Computerspielen auf jeden Fall noch weiter ändern, denn der Frauenanteil unter den Spieleentwicklern steige. Das heißt doch, bislang haben die Männer die Branche dominiert und haben genau das Frauenbild in der Mehrheit, das Sie gerade vorhin skizziert haben, oder?
Ja, das ist richtig. Also es ist erst so in den letzten 10, 15 Jahren ein starker Zuwachs an Spielerinnen, das hatten Sie eben ausgeführt, hinzugekommen. Und das wurde natürlich auch begleitet damit, dass auch mehr Entwicklerinnen in der Branche sich etabliert haben. Wir sind nach aktuellen Zahlen ungefähr bei 30% der Entwicklerinnen in der Branche, auch Gründerinnen viel dabei. Und das eine hatte sozusagen das andere bedingt. Wenn mehr Frauen spielen, dann werden auch mehr Frauen diesen Beruf ergreifen.
Unterscheiden sich denn Frauen und Männer, was zum einen das Entwickeln und zum anderen das Spielen von Computerspielen angeht? Kann man da so grundsätzliche Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern festmachen?
Also eine grundsätzliche Entscheidung gibt es nicht. Ich meine, es gibt vielleicht Tendenzen in bestimmten Genres. Was ich immer so höre, ist, dass der Landwirtschaftssimulator sehr gerne von Männern gespielt wird beispielsweise. Und es gibt natürlich auch hier gewisse Klischees, aber tatsächlich lassen die sich so gut wie gar nicht bestätigen. Zumindest nicht bei den jungen Frauen. Die spielen nach, zumindest nach meiner Erfahrung eigentlich dieselben Spiele, die auch Männer spielen. Es gibt, wie gesagt, so ein paar einzelne Genres. Da gibt es sicher einen höheren Männerspieleranteil als einen Frauenspieleranteil und umgekehrt, aber generell kann man das eigentlich nicht sagen.
Also, dass sich da offenbar gar nicht so viele Unterschiede festmachen lassen, dann verwundert es ja doch eigentlich, dass dann doch so ein unterschiedliches Frauenbild dabei herauskommt, je nachdem, ob Männer oder Frauen da dominieren, wenn die Prioritäten möglicherweise gar nicht so unterschiedlich sind.
Ja, das ist richtig. Also wir können das zumindest jetzt aktuell feststellen bei jungen Frauen, dass sie kaum unterschiedlich spielen zu dem, wie Männer das handhaben und auch eigentlich keine anderen Genres spielen, weil es eben nur einzelne Spiele sind, wo man das dann eben feststellen kann. Und auch das war tatsächlich in der Vergangenheit eher ein Klischee, dass es anders wäre, dass es typische Frauen- oder typische Männerspiele gäbe. Was man aber schon sagen kann, ist natürlich, dass diese Kritik, das, was der Bitkom dort festgestellt hat, in manchen Kontexten immer noch durchaus stimmt und auch so wahrgenommen wird, weil das eben eine Entwicklung ist, die jetzt aus dem, na, es ist historisch gewachsen, also eine Entwicklung ist, die natürlich erstmal aufholen muss. Es ist ein Kunstmedium, was noch nicht ganz so alt ist und genauso wie Filme müssen auch die sich sozusagen entwickeln und das aktuelle Frauenbild dann eben auch entsprechend in ihre Kunstwerke gießen.
Eine Besonderheit, man könnte vielleicht auch sagen, ein Vorteil bei Online-Spielen besteht ja darin, man kann die eigene Identität tarnen. Und ich habe gelesen und gehört, Frauen geben sich zum Teil bei Online-Spielen nicht immer als Frauen zu erkennen. Männer tun das umgekehrt womöglich auch nicht, wenn sie Spiele spielen, die jetzt als eher unmännlich gelten. Ist das eine Beobachtung, die sich häufiger feststellen lässt?
Also tatsächlich spielen Männer gerne auch mal in einer Frauenrolle oder einer Frauenfigur und umgekehrt. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Also in Online-Rollenspielen beispielsweise habe ich immer wieder gehört, dass Männer gerne mal weibliche Charaktere spielen, weil sie dann höflicher behandelt werden, was ich ganz interessant finde. Aber es ist eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit, wo spielen kann, auch andere Kulturen, man kann andere Völker oder auch Monster spielen, wenn man möchte, weil Spielen eben auch die Möglichkeit ist, sich auszudrücken und auch mal was ganz anderes auszuprobieren. Und damit hat das vor allem zu tun, dass man natürlich auch mal ein anderes Geschlecht spielen kann, gehört einfach mit dazu.
Professor Linda Breitlauch, Medienwissenschaftlerin und Professorin für Game Design an der Universität Trier. Vielen Dank. Und jetzt kehren wir wieder zu der rein männlich besetzten Schachpartie in Stefan Zweigs Schachnovelle zurück. Eine Partie zwischen dem Schachgroßmeister Centovic und Dr. B., einem ehemaligen politischen Häftling, der in seiner Einzelzelle damals Schachpartien im Kopf durchgespielt und dessen Psyche darunter zwischenzeitlich so gelitten hat, dass er mit der bloßen Hand eine Scheibe einschlug und sich dabei verletzte. Jetzt, beim Schachspiel gegen den Großmeister Centovic, hat sich vor Dr. B.'s geistiges Auge plötzlich eine der Schachpartien aus seinem Kopf vor die echte Schachpartie geschoben, sodass er ein Schach zu sehen glaubt, das gar nicht da ist.
Er stockte plötzlich. Ich hatte ihn heftig am Arm gepackt oder vielmehr ihn so hart in den Arm gekniffen, dass er selbst in seiner fiebrigen Verwirrtheit meinen Griff spüren musste. Er wandte sich um und starrte mich wie ein Traumwandler an. »Was wollen Sie?« Ich sagte nichts als »Remember« und fuhr ihm gleichzeitig mit dem Finger über die Narbe seiner Hand. Er folgte unwillkürlich meiner Bewegung, sein Auge starrte glasig auf den blutroten Strich. Dann begann er plötzlich zu zittern und ein Schauer lief über seinen ganzen Körper. »Um Gottes Willen«, flüsterte er mit blassen Lippen, »habe ich etwas Unsinniges gesagt oder getan? Bin ich am Ende wieder...« »Nein«, flüsterte ich leise, »aber Sie müssen sofort die Partie abbrechen. Es ist höchste Zeit. Erinnern Sie sich, was der Arzt Ihnen gesagt?« Dr. B. stand mit einem Ruck auf. »Ich bitte um Entschuldigung für meinen dummen Irrtum«, sagte er mit seiner alten, höflichen Stimme und verbeugte sich vor Centovic. »Es ist natürlich purer Unsinn, was ich gesagt habe. Selbstverständlich bleibt es Ihre Partie.« Dann wandte er sich zu uns. »Auch die Herren muss ich um Entschuldigung bitten, aber ich hatte Sie gleich im Voraus gewarnt, Sie sollten von mir nicht zu viel erwarten. Verzeihen Sie die Blamage. Es war das letzte Mal, dass ich mich im Schach versucht habe.« Er verbeugte sich und ging in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst erschienen. Nur ich wusste, warum dieser Mann nie mehr ein Schachbrett berühren würde. Als letzter erhob sich Centovic von seinem Sessel und warf noch einen Blick auf die halb beendete Partie. »Schade«, sagte er großmütig, »der Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt.«
Die Schachnovelle von Stefan Zweig. Games People Play, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur und wir beleuchten, wie Computerspiele die Welt verändern. Übrigens auch die Welt am Bosporus, und zwar insbesondere ein bestimmtes Café in der Metropole am Bosporus in Istanbul. Ein Café für Videogamer. Unser Korrespondent Christian Buttgereit hat es besucht.
Das Gaming Center im Stadtteil Besiktas sieht im ersten Moment aus wie ein modernes Café. Tische und Stühle auf der Terrasse, drinnen Sitzbänke, auf denen junge Leute mit Laptops sitzen. Zwei Kellnerinnen, eine mit und eine ohne Kopftuch, servieren Hamburger, Cola und Tee. Was das Adex von anderen Cafés unterscheidet, ist eine riesige Großbildleinwand. Während darauf Werbung für Computerspiele läuft, verbirgt sich dahinter das eigentliche Herz des Gaming-Centers, erklärt Manager Ufuk Can.
Hier haben wir ungefähr 100 Rechner in 6 Kategorien. Das sind unter anderem unsere beiden Spezialräume. Diese Bereiche verfügen über Spiele mit den neuesten und teuersten Konfigurationen.
Genau hier im Streaming-Room klemmen der 13-jährige Burak und sein 15-jähriger Cousin Yas hinter den Bildschirmen. Beide spielen zusammen PUBG. Das Shooterspiel ist derzeit beliebt wie kein anderes in der Türkei, auch bei Yais.
Man sucht sich eine dieser Landkarten hier aus. Dann springt man mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug ab. Wir müssen Häuser und Gebäude durchkämmen und nach Waffen und anderer Ausrüstung suchen. Danach müssen wir unsere Gegner umlegen, um zu gewinnen. Ich mag solche Spiele.
Mit einer ultraschnellen 1000-Mbit-Leitung und den neuesten Grafikkarten versucht Manager Ufuk, die Kunden bei Laune zu halten und immer eine Spur besser zu sein als die Konkurrenz. Etwa 4 von 5 Spielern seien männlich, sagt der Manager. Die meisten blieben 4 bis 5 Stunden. Kosten pro Stunde je nach Qualität des Rechners und der Spiele zwischen umgerechnet 1 und 2,50 €. Haluk Dirikler kennt alle populären Spiele. An einigen hat er mitgearbeitet. Er gehört zu den wenigen international erfolgreichen türkischen Spieleentwicklern. Als größten Unterschied zwischen der Gaming-Szene in der Türkei und in Westeuropa hat er die Finanzkraft ausgemacht.
Der Durchschnittsspieler in der Türkei kann sich keinen eigenen High-End-PC leisten oder einen richtig großen Fernseher mit einer PlayStation oder Xbox. Deshalb gehen sie mehr in Cafés.
Und noch ein Unterschied ist Haluk Dirika aufgefallen. Türkische Gamer sind geselliger.
Für diese Jungs ist es wie zusammen in eine Kneipe zu gehen. Natürlich mit der Einschränkung, dass sie zu jung sind, um Alkohol zu trinken. Aber hier treffen sie sich und spielen mit ihren Freunden.
Der 13-jährige Burak, der gerade konzentriert um sich schießt, sagt von sich selbst, dass er vernarrt in Computerspiele sei. Als süchtig würde er sich aber nicht bezeichnen.
Nein, das nicht. Ich habe Freunde, mit denen spiele ich auch Fußball und so, aber alles zu seiner Tageszeit. Ich zocke etwas viel, manchmal bis zu 7-8 Stunden am Tag. Wegen der Schule ist das nicht immer unproblematisch, aber irgendwie kriege ich die Kurve.
Inzwischen ist Buraks Vater Ali im Adex aufgetaucht, um seinen Sohn und dessen Cousin Yas abzuholen. Sein Sohn habe zu Hause keine Konsole, stattdessen bringe er die Jungs ab und zu ins Gaming-Café. Das sei besser zu kontrollieren.
Nun, ich mache auch Ausflüge mit meinen Jungs. Wir waren am Sultan-Ahmed-Platz, waren unter anderem in der Moschee beten. Aber am Ende landen wir dann doch wieder in einem dieser Game-Center. Dieses Center scheint populär zu sein. Die Jungs haben davon im Internet gelesen. Jetzt wollten wir es mal ausprobieren.
Wie auch in Deutschland genossen Gaming-Center lange Zeit einen zwielichtigen Ruf. Das habe sich geändert, seit die Türkei eine E-Sport-Föderation gegründet habe, sagt Spieleentwickler Haluk. Dass die Regierung die Gaming-Szene aber nicht wirklich ernst nehme, zeige sich daran, dass es keine Zensur für Computerspiele gebe.
In einem Land wie der Türkei sagt mir das, dass sie noch keine Notiz davon genommen haben, was die Jugendlichen spielen und welchen Einfluss das haben kann.
Aber auch die Zensur für Videospiele ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit,
meint unser Türkei-Korrespondent Christian Buttgereit. Professor Daniel Martin Feige, Professor für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und Autor des Buches Computerspiele, eine Ästhetik. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Zum Computerspielen ins Café gehen, hinein in eine gesellige Atmosphäre oder allein vor dem Bildschirm sitzen, aber mit anderen verbunden, die weit weg sind. Welchen Unterschied macht das für den Charakter des Spiels und des Spielens?
Es gibt Spiele, die sind ja tatsächlich auch darauf angelegt, dass man sie mit anderen spielt und das nicht nur übers Internet, sondern wenn Sie an Videospielkonsolen denken, da gibt es aber viele Spiele, die beziehen ihren Reiz daraus, dass man sich vor die Couch zusammensetzt. Man muss auch daran erinnern, dass das Spielen übers Netz ursprünglich auf großen LAN-Partys um die 2000 Jahre stattgefunden hat. Das war eigentlich ein durchweg geselliges Phänomen.
Aber die Tatsache, dass man eben sich nicht mehr Aug in Aug gegenüber sitzt, wenn man spielt, sondern möglicherweise kilometerweit voneinander entfernt ist, was macht das aus dem Charakter des Spielens und aus den Leuten, die sich auf diese Weise als Spieler betätigen?
Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Wobei man auch daran erinnern muss, dass natürlich heute über die ganzen Streaming-Plattformen wie Twitch und so Leute auch häufig auch mit ihren Gesichtern dazuschalten. Aber ich zum Beispiel spiele einfach keine Online-Spiele, wenn ich überhaupt mal welche spiele, wo ich irgendwas von mir sehen lasse außerhalb sozusagen des Spielgeschehens. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Spielpraxis, ja, die eine andere Sozialform hat, als wenn man gemeinsam im Café sitzt oder halt vor dem Fernseher.
Computerspiele können nicht nur über kilometerweite Entfernungen miteinander gespielt werden. Sie sind, Umfragen zufolge, auch in großen Teilen der Bevölkerung über alle Altersgrenzen hinweg beliebt. Und zugleich polarisieren sie vielleicht mehr als die meisten anderen Spiele das tun. Die einen sehen Computerspiele als Kultur, die anderen eher als Subkultur. Sind sie vielleicht von Fall zu Fall mal das eine, mal das andere?
Das kommt auch an, was man unter Kultur und Subkultur versteht. Ich meine, dass Computerspiele irgendwie ein Kulturmedium sind, scheint mir unstrittig zu sein. Das gilt für ganz vieles, was Menschen tun. Die Frage ist, ob es eine wertvolle Tätigkeit ist. Und da hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, durchgesetzt, dass auch im Lichte der Tatsache, wie Sie selber gesagt haben, dass einfach immer mehr Bevölkerungsschichten spielen, dass das durchaus irgendwie ein genuin interessantes ästhetisches Medium ist, mit dem es auch nicht einfach so der Fall ist, dass man seine Zeit vertrödelt, sondern auch sinnvolle Erfahrungen damit machen kann.
Stichwort Ästhetik. Als einer, der sich philosophisch genau damit mit Ästhetik beschäftigt, haben Sie untersucht, ob und inwiefern Computerspiele Kunstwerke sein können. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Ich glaube, dass das Computerspiel eigentlich grundsätzlich als Medium nicht anders beurteilt werden kann, als es beim Film in seinen Anfangstagen passiert ist oder auch beim Comic. Und es ist ein Medium, von dem ich schon glaube, dass es kunstfähig ist. Aber das meiste, was in diesem Medium produziert wird, ist natürlich an erster Stelle Geschäft und nicht Kunst.
Was genau kann denn ein Computerspiel zum Kunstwerk machen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, da kommt, weil einfach der Kunstbegriff natürlich ein schwieriger Begriff ist. Ich würde mal jetzt ganz thetisch so antworten, dass ich sage, wenn uns ein solches Spiel im Spiel eine Thematisierung unser Selbst ermöglicht, durch die Form des Spiels, dann hat das irgendwie, öffnet das Tor zur Kunst. Also dass es nicht einfach nur Unterhaltung ist, das, was man so nebenbei machen kann, sondern das ist tatsächlich irgendwie eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit dem, was wir sind und was uns ausmacht, in und durch die Form des Spiels selber geschieht. Und das heißt meistens, dass sich das Spiel auch dann in seiner eigenen sozusagen Existenz als Spiel reflexiv thematisiert.
Das würde dann aber voraussetzen, dass die Spieler auch eine gewisse Selbstironie aufbringen, die sie vielleicht gar nicht aufbringen möchten, weil es ihnen völlig fehl am Platze erscheint, oder?
Das muss nicht ironisch sein. Das ist, also ich denke an so Spiele wie Planescape Torment, ist ein heißer Kandidat, auch schon sehr alt in der 90er, das auf jeden Fall in solchen Kontexten intensiv diskutiert worden ist, oder auch Bioshock in der 2000er. Das sind Spiele, die sind nicht ironisch in der Weise, sondern sind eher sozusagen, die reflektieren auf ihr eigenes Sein als Spiel und fragen, was tust du eigentlich, insofern du mich spielst, als ein Spiel und was bist du als Spielender?
Und dem Spieler ist das bewusst reflektiert?
Ja, ganz klar. Man kann dieses Spiel nicht anders spielen als, ich meine, bei Planescape Torment fängt das Ganze so an, dass man, der Protagonist hat sein Gedächtnis verloren und man entdeckt sozusagen aus den Augen dieser Figur die ganze Spielwelt. und wird andauernd darauf gestoßen, sozusagen mit welchen Mitteln das geschieht. Bei Bioshock gibt es spät im Spiel eine Stelle, wo es einfach eine ganz scharfe, kritische Thematisierung von Ego-Shootern im Spiel selber gibt, weil man darauf gestoßen wird, was man eigentlich tut in diesen Spielen die ganze Zeit und was aber normalerweise unsichtbar bleibt. Man kann diese Spiele nicht anders spielen, außer im Medium bestimmter Arten von Irritation des Spielgeschehens selber. Sie lassen sich nicht flüssig einfach spielen, sondern sie reißen einen selber sozusagen aus dem Spielfluss immer wieder raus.
Ich habe am Anfang der Sendung einen Satz von Schiller zitiert. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das werden viele Spieler gerne hören. Allerdings ist das nur der zweite Teil dessen, was Schiller gesagt hat. Schiller sagt nämlich zuerst, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Wie deuten Sie diesen ersten Teil des Satzes?
Ja, dass halt sozusagen Formen, in denen sozusagen wir ein nicht spielerisches Verhältnis zu uns und der Welt haben, irgendwie verkümmerte, einseitige, eingeschränkte, verdinglichte Formen sind.
Wenn man das mal zu Ende denkt, diesen ersten Teilsatz von Schiller, wo der Mensch jetzt nicht in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, da spielt er demnach dann auch nicht, oder?
Schiller ist ja ein Scharnier sozusagen zwischen Kant und Hegel und als solches für mich auch ein interessanter Autor, aber seine Position würde ich auch nicht in allem verteidigen. Was man aber vielleicht verteidigen kann, ist der Gedanke, es gibt sozusagen instrumentelle Verhältnisse zur Welt. Verhältnisse, in denen wir einfach nur nach Kosten-Nutzen-Rechnung uns zu Dingen der Welt und manchmal leider auch zu anderen Menschen verhalten. Wir fragen nicht sozusagen, wer bist du, wie kann ich mit dir interagieren, sondern wie viel kostest du gewissermaßen? Und der Gedanke von Schiller könnte sein an der Stelle, dass wir nur dann ein angemessenes Weltverhältnis haben, insofern wir ein spielerisches, offenes, ungesichertes Weltverhältnis haben.
Dem Menschen ist ja eigen, dass aus seinen Sehnsüchten auch Sucht werden kann. Das ist bei Computerspielen sicherlich auch immer wieder ein Thema. Und dass bei allem, was er tut, seine guten und seine schlechten Seiten zum Vorschein kommen können. Was machen Computerspiele mit und aus uns und unserer Gesellschaft?
Sie verändern schon grundsätzlich die Art und Weise, wie wir uns auf uns und unsere Welt beziehen. Ich glaube allerdings, dass das nur unzureichend in Begriffen des Suchtverhaltens zu erläutern ist, weil das nicht ein Problem des Computerspiels per se ist, sondern bestimmte Arten problematischer Spiele. Es gibt ja die ganzen Debatten um die sogenannten Lootboxes, die mittlerweile auch sozusagen nach dem Vorbild von Glücksspielen behandelt werden sollen, wo es einfach darum geht, dass man echt Geld bezahlt, um sich im Spiel Vorteile zu beschaffen. Und Spiele, die so gebaut sind, die haben natürlich eine Struktur, die problematisch ist und auch zu Suchtverhalten führen kann. Es gibt aber andere Spiele, die nicht darauf ausgelegt sind, zum Beispiel seine eigenen Spielzüge zu optimieren oder irgendwie sich Vorteile dazu verschaffen, sondern die einfach bei denen die Spielerfahrung selber im Zentrum steht. Und da sehe ich einfach grundsätzlich kein Problem, beziehungsweise kein anderes, als dass es im Film, in der Literatur, in der Malerei und Musik auch geben könnte.
Professor Daniel Martin Feige, Professor für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und Autor des Buches Computerspiele, eine Ästhetik. Vielen Dank. Computerspiele begannen stumm wie der Film. Diesen Satz haben wir ganz am Anfang der Sendung gehört und gleich danach miterleben können, von welch opulenter Musik Computerspiele inzwischen begleitet werden. Und jetzt erzählt uns mein Kollege Thorsten Schweinhardt von Computerspielen, ebenfalls aus der Frühzeit des Genres, von sogenannten Text-Adventures, die nicht nur ohne Sound, sondern auch ohne Grafik, ohne Bilder auskamen.
Die besten Bilder entstehen direkt im Kopf.
Du stehst am Rand eines aktiven Vulkans. Kaskaden brodelnder Lava schießen in die Höhe. Die Felswände der Höhle um dich herum glühen in einem blutigen Rot.
Diese Beschreibung stammt aus einem Text-Adventure. Genauer gesagt aus dem allerersten Computerspiel dieser Art. Programmiert wurde es bereits 1976, in einer Zeit, als Computer noch groß wie Schränke waren und eigentlich nur etwas für Wissenschaftler und Freaks. Will Crofter war so ein Computerfreak. Außerdem hatte er noch ein ausgefallenes Hobby, Höhlenforschung. Inspiriert von seiner Lieblingshöhle bastelte der Programmierer eine Computersimulation davon. Eine Welt nur aus Text, die man über einfache Kommandos erkunden konnte. Crofters Freund Don Woods reicherte diese virtuelle Höhlenwelt dann noch mit ein paar Fantasy-Elementen an. Zwerge, ein Drache, magische Gegenstände. Das Ganze nannten sie Adventure, zu Deutsch Abenteuer.
Irgendwo in der Nähe liegt eine kolossale Höhle. Viele Abenteurer haben dort schon Gold und andere Schätze gefunden. Doch manche sind nie zurückgekehrt. In diesem Spiel bin ich deine Augen und deine Hand. Ich verstehe einfache Befehle in ein oder zwei Wörtern. Viel Glück.
Über ARPANET, eine frühe Form des Internet, verbreitete sich Adventure rasant. Andere Computerfreaks programmierten es um, erweiterten es und schrieben schließlich eigene Spiele, die nach dem gleichen Prinzip funktionierten. Eine Landkarte bestehend aus Textpassagen, in denen sich der Spieler bewegen, Objekte manipulieren und Rätsel lösen kann.
Du bist im Wohnzimmer. Eine offene Tür führt nach Osten, eine Tür im Westen scheint fest verschlossen. Mitten im Raum liegt ein schwerer orientalischer Teppich.
Bewege Teppich.
Als du den Teppich mühsam zur Seite ziehst, kommt darunter eine Falltür zum Vorschein. Sie ist geschlossen.
Öffne Falltür.
Widerstrebend öffnet sich die Falltür. Darunter siehst du eine Treppe, die in die Dunkelheit führt.
Weil Text-Adventures ohne Grafiken oder Sounds auskommen, ließen sie sich relativ leicht programmieren. Und weil Text viel weniger Platz braucht als Bilder, passten auch umfangreiche Spiele mit sehr viel Text auf eine einzelne Diskette. Bald begannen die ersten Spielefirmen, mit Text-Adventures Geld zu verdienen. Am erfolgreichsten war die amerikanische Firma Infocom. Am bekanntesten ist bis heute ihr Text-Adventure Zork, das die Erfolgsformel des Originals bloß kopiert. Höhlen erforschen, Schätze sammeln, Rätsel lösen. Infocom deckte aber auch andere Genres ab. Von Science-Fiction über Horror bis zu Krimi-Text-Adventures war für jeden Leser- oder Spielergeschmack etwas dabei. Die große Zeit der Text-Adventures waren die 80er. Als dieses Jahrzehnt zu Ende ging, sank auch das Interesse an rein textbasierten Spielen. Grafische Spiele wurden immer realistischer und die Hardware, um diese Grafik darstellen zu können, wurde immer erschwinglicher. Doch das Text-Adventure ist nicht tot. Echte Adventure-Fans wissen, der Grafikprozessor mit der höchsten Leistung ist immer noch unsere Vorstellungskraft.
Games People Play, wie Computerspiele die Welt verändern. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Mitgespielt in der Tag-Redaktion haben in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Doris Renk, Dorothea Schuler, Burkhard Schmidt und Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.